SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Jochen Marmitt und mit unter anderem diesen Themen bis 18 Uhr. Hass in Raketen und Drohnen. Israels Kriegskabinett berät nach Irans Angriff über die Reaktion. Die Menschen wollen keinen Krieg. Das Regime spielt dagegen mit dem Feuer. Wir blicken in den Iran. Und Auftakt im Schweigegeldprozess. Donald Trump vor Gericht in New York. Der Hass auf Israel ist Staatsräson im Iran seit 45 Jahren. Doch erst jetzt kam es zur direkten Konfrontation. Der Iran hat am Wochenende seine Drohung wahrgemacht und erstmals Israel direkt angegriffen. Teheran begründet die Attacke mit einem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus, für den Israel verantwortlich sein soll. Aus der langen Geschichte der Schattenkriege und heimlichen Angriffe zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace ist jetzt also erstmals ein offener Angriff geworden. Der größte Teil der internationalen Gemeinschaft warnt nun davor, dass die Eskalation in einen großen Krieg münden könnte und das schon sehr bald. Und so schauen wir alle nach Israel und dort bin ich in Tel Aviv mit Jan-Christoph Kitzler verbunden. Wie hat sich Israel heute in den Straßen bei den Menschen gezeigt für Sie?
Ja, auf der einen Seite ist das Land noch geprägt von der Erleichterung, dass dieser Angriff abgewehrt wurde. Das war ja eine Gemeinschaftsleistung von einigen Ländern, die sich daran beteiligt haben. Das war natürlich, dem war vorausgegangen, eine große Aufregung. Ich weiß noch, wie es Samstag auf Sonntag war, als wir da saßen und viele Freunde haben miteinander geredet. Viele Menschen waren wirklich verstört, als es hieß, die Drohnenschwärme sind unterwegs und die Raketen. Sie brauchen jetzt ein paar Stunden, bis sie ankommen und alle Menschen haben darauf gewartet, was passiert. Jetzt gibt es wieder ein Warten und zwar ein Warten auf die Entscheidung der israelischen Regierung, konkret das Kriegskabinett. Das hat heute zum zweiten Mal in zwei Tagen getagt. Da geht es eben um die Frage, wie kann Israel antworten darauf? Es wird offenbar nach einer Antwort gesucht, die tatsächlich ein richtiger Schlag ist, der auch spürbar ist, aber der eine weitere Eskalation verhindert. Und das ist das, was sich viele Menschen hier in Israel erhoffen. Die wollen keine Eskalation, die wollen keinen Krieg mit dem Iran, denn das ist ein großer, mächtiger Gegner.
Das heißt, dieses Kriegskabinett hat sich gerade getroffen, zum wiederholten Mal, Sie haben es schon gesagt. Wer sitzt denn da zusammen und ist das vor allen Dingen auch geprägt von Einigkeit?
Nein, es ist nicht geprägt von Einigkeit. Das sieht man schon an der Zusammensetzung. Da ist Netanyahu natürlich drin, aber da sind auch Vertreter der Opposition dabei, wie zum Beispiel Benny Gantz. Der ist ein früherer ranghoher Militär, aber eben jetzt auch Oppositionsführer. Die sind sich einig in dem militärischen Vorgehen, worüber diese Runde entscheidet, was den Gaza-Krieg angeht. Aber jetzt gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Die einen, dazu gehört Benny Gantz, die sagen, man muss jetzt einen richtig harten Schlag gegen den Iran führen. Der muss auch sozusagen angemessen sein, im Sinne, dass Iran selbst angegriffen werden muss. Die andere Seite sagt, wir müssen doch eher aufpassen und dem internationalen Druck nachgeben, den es gibt, allen voran der USA. Die haben Israel ziemlich deutlich gemacht, wir unterstützen euch in der Verteidigung, aber nicht, wenn ihr jetzt den Iran als Gegenschlag angreift, da sind wir nicht dabei. Und das ist natürlich ein schwieriges Verhältnis, das muss Netanyahu irgendwie in Einklang bringen. Der Druck auf ihn ist groß, auch aus der Bevölkerung, auch aus den Reihen der eigenen Regierung.
Der Iran hat ja schon, also zumindest mal das Regime dort, gesagt, mit dieser Drohnen- und Raketenattacke wäre für sie erstmal die Sache durch. Wie ist das aufgenommen worden in Israel?
Ja, das sagt man hier, das hätte man als Iran auch gesagt. Das war ein heftiger Angriff. Das waren 350 Drohnen und Raketen. Das war keine Kleinigkeit. Die hätten großen Schaden anrichten können. Auf der anderen Seite wird hier schon auch wahrgenommen, dass es vorab offenbar eine gewisse Information gab, dass dieser Angriff bevorsteht, dass es dadurch möglich war, dass dieser Angriff auch abgewehrt werden konnte. Das hat alles geholfen natürlich. Das wird anerkannt. Auf der anderen Seite ist der Iran hier für Israel das Böse, weil Iran eben nicht nur jetzt direkt Israel angegriffen hat, sondern seit Jahren schon auch durch Stellvertreterorganisationen wie die Hezbollah oder die Houthi-Rebellen im Jemen Israel immer wieder angreift. Auch in diesen Monaten des Gaza-Kriegs ist das passiert. Auch heute gab es wieder Raketenalarm im Norden von Israel. Und man geht eben davon aus, dass diese Angriffe auch mit von Iran gesteuert werden. Insofern ist das ein wichtiger Gegner. Und es gibt einige von ihnen, die sagen, man muss jetzt die Gelegenheit nutzen, diesen Gegner auch mal vernichtend zu schlagen.
Sie haben den Einfluss von außen schon erwähnt. Die USA ziehen nicht mit bei direkten Vergeltungsschlägen. Wie groß ist der Einfluss, haben Sie den Eindruck, auf die Entscheidungen, die da in Israel auch vom Kriegskabinett getroffen werden?
Ja, die USA, die sind schon wichtig. Einerseits finanziell, das ist seit Jahren so. Da leisten die USA wichtige Militärhilfe. Da geht es auch um Militärgüter, zum Beispiel moderne Kampfjets, Luftabwehr und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber das hat man natürlich auch jetzt gesehen bei dieser Abwehr. Da waren die USA wirklich ganz führend in der Koordinierung. Die haben gesagt, haben angegeben, sie hätten allein mit ihren Jets 80 Drohnen abgefangen. Also das ist eine große Leistung. Und die USA werden natürlich auch gebraucht im Gaza-Krieg, der viel an Ressourcen verschlingt. Da gibt es immer wieder Waffenlieferungen. Also man kann sich aus israelischer Sicht meiner Meinung nach nicht leisten, die Warnungen und Mahnungen der USA zu ignorieren. Und die USA sind in dieser Frage ganz klar. Wie gesagt, Unterstützung bei der Verteidigung, aber keine Unterstützung bei irgendwelchen Angriffen.
Das heißt, nach dem heutigen Tag können wir vielleicht doch ein bisschen durchatmen, dass nicht unmittelbar jetzt ein großer Gegenschlag bevorsteht und damit vielleicht auch der direkte Krieg, der Flächenbrand, wo man ja eigentlich davor warnt. Hat das denn insgesamt nun Auswirkungen auf den Gaza-Krieg gehabt in den letzten Tagen seit dem Wochenende? Ist da sozusagen, geht der Krieg weiter wie bisher?
Ja, der Gaza-Krieg geht weiter. Gestern gerade wurde beschlossen, wieder 2 neue Bataillone reinzusenden, also mehrere tausend Soldaten, nachdem ja sich einige Truppenteile schon zurückgezogen hatten. Der Krieg dort geht weiter. Es steht möglicherweise auch noch immer die Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens bevor. Und natürlich ist die humanitäre Lage im Gazastreifen alles andere als gut. Die hat sich nicht verbessert in den letzten Tagen. Im Gegenteil, die Menschen leiden dort an Hunger. Es kommen zwar mehr Hilfsgüter rein, so scheint es, aber die Verteilung gelingt überhaupt nicht und die Hilfsgüter kommen nicht bei den Menschen an, die sie wirklich brauchen. Das ist ein Riesenproblem nach wie vor. Und wenn dann die Offensive in Rafah beginnt, wo ja auch die Hamas zerschlagen werden soll, dann wird es ganz schwierig, weil dort eben viele, viele Menschen sich in Sicherheit gebracht haben.
Aus Tel Aviv aktuelle Informationen von Jan-Christoph Kitzler. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Wir blicken in den Iran, von wo aus das Regime seine Drohnen und Raketen am Wochenende ja direkt auf Israel aus abgefeuert hat. Einige Militärexperten sagen, es war erkennbar, dass dieser Angriff ein Zeichen sein sollte, inklusive auch der Gewissheit. Viele der Raketen werden wohl nicht einschlagen, aber vor allen Dingen eben symbolisch eine Wirkung erzielen. Und andere wiederum sagen, das Regime ist jetzt auch im offenen Kampf mit Israel und damit auch weiter gegen die eigene Bevölkerung, vor allen Dingen die Iranerinnen, die wie Israel zu den ausgemachten Feinden anscheinend gehören und vernichtet werden müssen. Wie also geht der Iran und die Iranerinnen und Iraner mit der drohenden Kriegsgefahr nun um? Eindrücke aus dem Iran hat Oliver Bemelmann.
Ich habe keinen sicheren Ort, keinen Schutz. An einen Gegenangriff denke ich daher nicht, denn ich habe keine Wahl. Sagt diese Hausfrau in Teheran. Sie denkt, dass es vielen so geht wie ihr. Ein Familienvater, der ein Lebensmittelgeschäft betreibt, sagt, das Leben gehe eigentlich ganz normal weiter. Einen israelischen Gegenangriff hält der 40-Jährige für unwahrscheinlich. Ich fühle mich sicher. Meiner Meinung nach wird es keinen Krieg geben. Auch dieser 55-jährige Klempner gibt sich gelassen. Solange Israel nicht angreift, denke ich nicht darüber nach. Wenn sie angreifen, werde ich das tun, aber bisher ist ja nichts passiert. Deutlich kämpferischer gibt sich dieser 25-jährige Mann, der in einem Teheraner Dönerladen arbeitet. Wenn es losgeht, ziehen wir in den Krieg gegen Israel. Es spielt keine Rolle, welches Land uns angreift. Wir werden kämpfen. Solche Töne dürften dem iranischen Regime vermutlich gefallen. Andererseits versucht die iranische Führung momentan den Eindruck einer realen Kriegsgefahr eher zu zerstreuen. Mit diesem einen Angriff auf Israel sei die Sache erledigt, war aus Teheran zu hören. Gleichzeitig wurden Israel und seine Verbündeten, allen voran die USA, aber auch gewarnt, den Iran nicht anzugreifen. Darauf werde man noch entschlossener antworten. Den Angriff auf Israel verteidigte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Kanani heute erneut. Man habe mit gutem Grund so gehandelt. Die iranische Regierung strebt nicht danach, die Spannungen in der Region weiter zu verstärken. Aber wir werden auch in Zukunft gegen jede illegale, ungesetzliche und völkerrechtswidrige Aggression und Überschreitung der Grenzen des Iran vorgehen. Äußerungen, die die Angst vor einer weiteren militärischen Eskalation eher verstärken könnten, auch bei dieser zurzeit arbeitslosen Bauingenieurin aus Teheran. Ich mache mir Sorgen über einen möglichen Gegenangriff Israels und bin mir sicher, dass er kommt und dass es schlimm sein wird. Aber ich bereite mich nicht groß darauf vor. Wir als Bürger sind eh machtlos und können nichts tun.
Was die Reaktionen auf die Angriffe des Iran gegen Israel also zumeist eint, ist die Angst vor einer weiteren Eskalation. Davor warnte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auch. Sie hat dies sowohl Israel als auch ihrem iranischen Amtskollegen mitgeteilt. Sie sprach von einem Defensivsieg Israels. Es war ja gelungen, fast alle Raketen und Drohnen rechtzeitig abzufangen. Die Bundesregierung hat derweil auch den iranischen Botschafter in Berlin wegen der Angriffe einbestellt. Ebenso in Frankreich und Großbritannien ist das geschehen. Umgekehrt ließ Irans Außenminister die Botschafter dieser drei Länder in Teheran einbestellen. Und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat ebenfalls reagiert und auf eine zunehmend auch kritische Zuspitzung in Deutschland hingewiesen, was hasserfüllte Anfeindungen anbetrifft. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Heute vor einem Jahr begannen im Sudan die Kämpfe zwischen zwei Generälen und deren Armeen und dies hat bis dato die weltgrößte Flüchtlingskrise ausgelöst. Aus diesem Anlass findet in Paris aktuell eine internationale Sudan-Konferenz statt. Diese versucht Hilfe zu organisieren und gleichzeitig versucht sie zu verhindern, dass die von Flucht und Hunger betroffenen Sudanesinnen und Sudanesen in Vergessenheit geraten. Caroline Diller.
Matthias Mogge ist Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe und war gerade im Sudan. Am Rande der Konferenz in Paris hat er die Lage im Land geschildert.
5 Millionen hungern aktuell wirklich akut. Sie sind vom Hungerstod bedroht. Und 18 Millionen Menschen im Sudan sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das zeigt, welchen Scale diese große Krise hat.
Die internationale Aufmerksamkeit für die Krise im Sudan steht allerdings in einem krassen Gegensatz zu ihrem Scale, ihrem Ausmaß. In den Medien ist der Krieg kaum präsent. Die Menschen im Sudan seien auch Opfer des Vergessens, sagte der französische Außenminister Stéphane Séjourné.
Cela fait un an.
Seit einem Jahr ist die Bevölkerung einem geradezu apokalyptischen Konflikt ausgeliefert. Seit einem Jahr tobt dieser Konflikt und dennoch besteht die Gefahr, dass die internationale Gemeinschaft die Menschen im Sudan vergisst. Deshalb soll diese Konferenz den Sudan international auch wieder auf die Tagesordnung setzen. Konkret und aus Sicht der Organisatoren am drängendsten geht es in Paris um neue Zusagen für humanitäre Hilfe. Bislang sind rund 840 Millionen Euro zugesagt worden, davon 244 Millionen aus Deutschland. Generell sei das Finanzierungsproblem gewaltig, betont Matthias Mogge von der Welthungerhilfe.
Über 2 Milliarden Euro sind eigentlich als Bedarf angemeldet, um dieser humanitären Krise zu begegnen. Ich erwarte mir hier von der Konferenz, dass zumindest 1 Milliarde jetzt zusammenkommt für die ersten 6 Monate. Damit wäre wirklich geholfen und es gibt genügend Organisationen, die sofort loslegen können und den Menschen im Sudan helfen können.
Neben der dringend nötigen humanitären Hilfe geht es aber auch darum, Wege zu finden, um den Krieg zu beenden. Dafür müssten vor allem die unterschiedlichen Vermittlungsbemühungen besser koordiniert werden, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, die auch nach Paris gereist war.
Heute bringen wir hier die zentralen Akteure zusammen, die in diesem Konflikt vermitteln. Ihre Vermittlungsbemühungen haben wichtige Beiträge geleistet. Aber weil es so viele unterschiedliche Initiativen waren, hat keine dieser Initiativen bisher wirklich Wirkung entfalten können.
Es ist aber nicht nur die Zahl an Vermittlungsinitiativen, die es schwierig macht, den Konflikt zu lösen oder wenigstens einzudämmen, sondern auch die Tatsache, dass unterschiedliche Länder in der Region die jeweiligen Konfliktparteien unterstützen. Solange das so bleibe, könne man wenig erreichen, glaubt die Bundesaußenministerin.
Und deswegen ist ein Ziel dieser Konferenz eben auch alle, die aus der Region Verantwortung tragen oder haben, die Konfliktparteien unterstützen, auch durch Waffenlieferung deutlich zu machen, wir können das humanitäre Leiden, aber auch die großen Flüchtlingsströme nicht gemeinsam eindämmen, wenn zeitgleich weiter Waffenlieferungen diesen Konflikt weiter vorantreiben.
Nicht zuletzt soll die Pariser Konferenz als Plattform dienen, auf der sich Vertreter der sudanesischen Zivilgesellschaft vernetzen können. Matthias Mogge von der Welthungerhilfe hat vor allem eine Erwartung an das Treffen.
Ich hoffe auch, dass von dieser Konferenz ein Signal ausgeht, ein politisches Signal, dass endlich eine Lösung gefunden wird für diesen Krieg, dass der Krieg zu Ende geht, dass ein Waffenstillstand vereinbart wird. Da hoffe ich mir sehr, dass diese Konferenz dieses politische Signal aussendet.
Neben diesem Signal ist wohl vor allem eine Botschaft wichtig. Die nämlich, dass die Welt den Sudan nicht vollkommen vergessen hat.
Der Krieg im Sudan und die Konferenz in Paris, es kommentiert Udo Schmidt.
Es schien für einen Moment fast zu schön, um wahr zu sein. Im April 2019 fegte eine mutige, zielstrebige, aber auch wütende und unerfahrene junge Demokratiebewegung im Sudan den Langzeitdiktator Omar al-Bashir hinweg. Alles schien möglich. Auf jeden Fall eine Demokratisierung, wie es sie der Sudan seit langem verdient hatte. Eine Art später arabischer Frühling, eine Arabellion 2.0. Die schlechten Erfahrungen aus Kairo oder Tunis standen allerdings leider auch in Khartoum Pate. Vereinbarung der ersten Zivilregierung, gemeinsam mit dem Militär einen Übergang zu finden, waren das Papier der feierlich unterzeichneten Dokumente kaum wert. Das Militär riss die Macht wieder an sich und lieferte einen weiteren Beweis dafür, dass Generäle an der Spitze von Regierungen vieles tun, sich bereichern etwa, selten aber zum Wohle des Volkes agieren. Der Machtkampf zweier den Menschen vollständig entrückter Militärs, Abd al-Fattah al-Burhan und Mohammed Hamdan Daglo, kurz Hemeti, der das Land jetzt in eine absolute Katastrophe stürzt, ist ein Drama, das zwar innersudanesische Wurzeln hat, auch ethnische Motive, das sich aber nie so furchtbar hätte entwickeln können ohne Hilfe von außen. Der Sudan, in Ostafrika von strategischer Bedeutung, ist als Einflusssphäre attraktiv, als Lieferant von Söldnern, als Abnehmer von Waffen für Russland, den Iran, Saudi-Arabien, die Emirate. Öffentlich sind die Aktivitäten selten. Millionen Vertriebene, möglicherweise am Ende Zehntausende Tote, zerrissene Familien, endloses Leid. Was soll's, sofern die Einflussnahme Mehrwert verspricht? Und der sogenannte Westen, moralisch überlegen, wie er es zumindest sieht, hat Wichtigeres zu tun, als sich gerade um den Sudan zu kümmern. Die zweifellos hilfreiche Geberkonferenz in Paris ändert daran grundsätzlich nichts. Ungehört verpuffende Aufforderungen zum Waffenstillstand auch nicht. Gibt es Hoffnung? Vielleicht auf mehr Hilfe, umfangreiche Nahrungslieferungen, sofern diese überhaupt die Bedürftigen erreichen. Aber Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe? Auf eine Redemokratisierung? Die derzeitige Weltlage lehrt, dass die Brille gar nicht so rosarot sein kann, um daran zu glauben.
Udo Schmidt kommentierte. In der SR-Info-Bilanz am Abend weitere Meldungen des Tages mit Tanja Philipp-Mura.
Bundeskanzler Scholz hat bei seinem China-Besuch einen fairen Wettbewerb in der Autoindustrie angemahnt. Scholz sagte in Shanghai, es dürfe kein Dumping geben und keine Verletzung von Urheberrechten. Er versprach, sich bei der chinesischen Regierung für deutsche Unternehmen im Land einzusetzen. Deutsche Firmen beklagen Nachteile gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten. Scholz lehnte außerdem Maßnahmen gegen billige E-Autos aus China ab. Deutsche Unternehmen müssten stark genug sein, sich dem Wettbewerb zu stellen. Tesla streicht nach Medienberichten weltweit mehr als 10% der Stellen. Wie das Handelsblatt meldet, ist auch das Tesla-Werk in Grünheide betroffen. Dort sollen den Angaben zufolge 3.000 der 12.500 Beschäftigten entlassen werden. Hintergrund ist offenbar die Flaute auf dem Markt für Elektroautos. In den USA greifen Kunden verstärkt zu Verbrenner- und Hybridfahrzeugen. In China bekommt Tesla mehr Konkurrenz durch einheimische Hersteller. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris könnte eingeschränkt oder verlegt werden. Der französische Präsident Macron sagte, wenn es Sicherheitsbedenken gäbe, sei eine Verlegung der Veranstaltung ins Stade de France denkbar. Eigentlich soll die Feier am 26. Juli entlang der Seine stattfinden. Dort sollen Hunderttausende am Ufer den Athleten zujubeln, die auf Booten über den Fluss fahren.
Es war ein langes und mit viel Aufregung begleitetes Ringen, mal wieder innerhalb der Regierungsparteien. Jetzt gibt es eine Einigung. Die Reform des Klimaschutzgesetzes steht, so heißt es heute aus Berlin. Damit soll zukünftig im Wesentlichen auf den Gesamtausstoß an Treibhausgasen geschaut werden. Und mit der Einigung verknüpft ist auch das sogenannte Solarpaket mit dem Zubau von Photovoltaikanlagen. Da soll es leichter werden. Nochmal im Detail konkret die Frage an Philipp Rost in Berlin, unseren Korrespondenten. Was ändert sich denn nun mit den neuen Plänen?
Ja, beim Klimaschutz kommt es in Zukunft darauf an, dass der CO2-Ausstoß insgesamt zurückgeht. Es ist dann nicht mehr wichtig, ob die Emissionen im Verkehr reduziert werden, dem größten Sorgenkind beim Klimaschutz, oder in einem anderen Bereich, zum Beispiel durch modernere Heizungen in unseren Häusern. Vor allem im Straßenverkehr liegt der CO2-Ausstoß seit Jahren deutlich über den erlaubten Grenzwerten. Und Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat auch keine Vorschläge, wie man die Emissionen hier wirkungsvoll reduzieren kann. Mit dem neuen Gesetz ist das dann auch nicht mehr so wichtig, denn wenn die Treibhausgase an anderer Stelle eingespart werden können, ist das auch in Ordnung. Und es gibt auch mehr Zeit, nicht mehr jedes Jahr, sondern erst in 3 Jahren soll überprüft werden, ob die Klimaschutzziele erreicht wurden.
Die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes war ja auch an ein Maßnahmenpaket gekoppelt, das den Ausbau der Solarenergie in Deutschland beschleunigen soll. Was wird denn nun das Solarpaket konkret beinhalten?
Ja, dabei geht es vor allem darum, bürokratische Hürden abzubauen. Es soll noch einfacher werden, Balkonkraftwerke zu betreiben. Auch die Bedingungen für Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern sollen sich verbessern und es soll mehr Möglichkeiten geben, Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Feldern zu betreiben. Eine Förderung oder ein Bonus, über den man auch zuletzt nachgedacht hatte, um die deutsche Solarwirtschaft anzukurbeln, den wird es allerdings nicht geben.
Also zukunftsgewandte, kann man sagen, Pakete in Sachen Klimaschutzgesetz und Solarpaket. Und das am Jahrestag des deutschen Atomausstiegs, wenn das mal kein Zufall ist. Aber in der Sache, am 15. April 2023, da wurden die letzten 3 deutschen Kernkraftwerke vom Netz genommen. Trotz einiger Warnungen vor Versorgungsproblemen und steigenden Strompreisen hat der Energiemarkt die Abschaltung dann doch ohne spürbare Verwerfungen verkraftet.
Ja, die Stromversorgung in Deutschland ist auch ohne Atomkraftwerke sicher. Der Atomstrom, der hat nur noch 6% des gesamten Stroms in Deutschland ausgemacht. Dieser Teil, der ließ sich ganz gut durch andere Kraftwerke ersetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel mehr Strom aus Windenergie im Netz und während der Energiekrise hat Deutschland übergangsweise auch mehr Kohlestrom erzeugt. Das ist jetzt aber wieder deutlich weniger geworden, weil auch die Gaspreise gesunken sind und Gaskraftwerke jetzt helfen, den Atomstrom zu ersetzen.
Aber nochmal ganz konkret nachgefragt bei der Kostenfrage, teurer nicht wegen des Atomausstiegs, oder?
Nein, der kleine Anteil Atomstrom hat auf die Preise so geringe Auswirkungen, dass wir als Verbraucher davon im Prinzip gar nichts merken würden. Der Strom in Deutschland, der ist ja zeitweise richtig teuer geworden. Das lag aber an der Energiekrise. Inzwischen haben sich die Preise wieder eingependelt und sie sinken auch. An der Strombörse ist der Preis inzwischen um 40% zurückgegangen, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und mit etwas Verzögerung sinken dann auch die Kosten für den Stromanschluss zu Hause.
Philipp Rost aus Berlin zu Klimaschutzgesetz, Solarpakt und Atomausstieg. Ein Jahr. Wir bleiben in Berlin. Es ging um Abtreibung, Leihmutterschaft, Eizellenspende. Rund ein Jahr lang haben Expertinnen und Experten über diese sensiblen Themen beraten. Ein Vorschlag, der hatte bereits im Vorfeld der heutigen Veröffentlichung der Beratung schon für Aufsehen gesorgt, und zwar eine Neuregelung in Sachen Abtreibung innerhalb der ersten 12 Wochen. Die konkreten Kommissionsideen, Nina Amin.
Die Debatte um die Vorschläge der Expertenkommission steht noch ganz am Anfang. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD schickt schon mal eines voraus.
Was wir in Deutschland nicht brauchen, ist eine weitere Debatte, die die Gesellschaft spaltet.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen ergänzt dazu.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam es schaffen, dass wir diese Debatte im gegenseitigen Respekt miteinander führen, wohl wissend, dass es eben sehr unterschiedliche ethische und rechtliche Positionen in dieser Frage gibt.
Denn die Empfehlungen der Expertenkommission haben eine gewisse Sprengkraft. Aktuell sind Abtreibungen in Deutschland grundsätzlich verboten. Nach dem Strafgesetzbuch sind aber zu Beginn einer Schwangerschaft Ausnahmen möglich, unter gewissen Voraussetzungen, zum Beispiel wenn sich die betroffenen Frauen ausführlich beraten lassen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission schlägt nun vor, diese grundsätzliche Rechtswidrigkeit zu kippen. Kommissionsmitglied Liane Wörner von der Universität Konstanz erklärt:
Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit § 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen.
Danach wäre eine Abtreibung in den ersten 12 Schwangerschaftswochen erlaubt. Der Gesetzgeber soll entscheiden, wie lange nach der 12. Woche abgetrieben werden darf. Allerdings spätestens ab der 22. Schwangerschaftswoche soll ein Abbruch verboten werden, empfiehlt die Expertenkommission. Doch auch in dieser späteren Phase der Schwangerschaft sollen Ausnahmen möglich sein, sagt Kommissionsmitglied Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Potsdam.
Rechtmäßig und straffrei muss der Schwangerschaftsabbruch in jedem Fall bei medizinischer Indikation sein, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Frau gefährdet oder die Gefahr einer schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigung begründet. die sich nicht auf andere zumutbare Weise abwenden lässt.
Die Expertenkommission hat sich auch mit dem Verbot der Eizellenspende und der Leihmutterschaft beschäftigt. Nach Ansicht der Fachleute soll die Eizellenspende unter Auflagen künftig erlaubt werden. Kritischer zeigen sie sich beim Thema Leihmutterschaft. Die Experten können sich eine Legalisierung nur unter engen rechtlichen Voraussetzungen vorstellen. Eine Ausbeutung der Leihmütter müsse verhindert werden. Kritik an diesen Vorschlägen kommt aus der Union. CDU-Parteichef Friedrich Merz warnt vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt um die Abtreibung. Dorothee Beer, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung.
Wenn Sie es wirklich ernst gemeint hätten bei ethischen Fragen, wäre es die minimale Pflicht gewesen, auch die größte Oppositionsfraktion damit ins Boot zu nehmen und nicht einfach einseitig eine Kommission zu bestellen, die Ihnen dann genau das liefert, was Sie eben bestellt haben. Das ist unredlich.
Wie genau die Bundesregierung nun weiter vorgeht, ist noch offen. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP.
Es wäre ja schon seltsam, wenn ein solches Werk übergeben wird, innerhalb weniger Stunde oder gar weniger Tage man dann schon genau wüsste, welche Folgen daraus zu ziehen sind. Das alles werden wir uns jetzt sorgfältig anschauen und dann gemeinsam beraten, was die nächsten Schritte sind.
Die nächsten Schritte könnten sein, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf erarbeitet oder es dem Bundestagsabgeordneten überlässt, eine Gesetzesinitiative aus der Mitte des Parlaments auf den Weg zu bringen.
Die Informationen über die Debatte über Abtreibung kamen von Jan Zimmermann. Wir schauen in die USA. Egal, was er dort tut, er kommt eigentlich immer davon. Diesem Eindruck kann man sich zumindest nicht erwehren, wenn es um die zahlreichen Verfehlungen des Donald Trump geht. Ex-US-Präsident, aktuell republikanischer Kandidat, erneut US-Präsident zu werden. Dennoch, in den USA hat heute ein historischer Prozess begonnen. Erstmals gibt es nämlich ein strafrechtliches Verfahren gegen einen Ex-Präsidenten, eben gegen jenen Donald Trump. Antje Passenheim, unsere Kollegin, unsere Korrespondentin in New York. Frau Passenheim, ist die Stadt denn aufgrund des Prozessbeginns in Anführungszeichen außer Rand und Band?
Von wegen. Dafür ist das hier schon viel zu normal geworden. Trump geht ja sozusagen regelmäßig hier ein und aus in den Gerichtssälen. Kennen alle schon, das Gericht ist abgeriegelt, weiträumig. Natürlich finden sich da ein paar Demonstranten pro und contra Donald Trump ein, immer wieder. Auch der Trump Tower ist komplett abgesichert, aber ich bin da auch vorhin nochmal vorbeigekommen. Da war überhaupt nichts, keine Menschenmenge, gar nichts.
Also schon ein gewisser Grad an Normalität. Dabei ist der Grund für den Prozess ist ja doch durchaus ein pikanter, mutmaßlich Schweigegeld für sexuelle Dienstleistungen soll Donald Trump bezahlt haben. Vielleicht erklären Sie noch mal, an wen und wann und warum das nun auch erst Thema in einem Prozess ist.
Also Trump soll $130.000 Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt haben. Das ist an sich kein Vergehen. Er soll dieses Geld gezahlt haben, weil die beiden angeblich eine Affäre hatten und sie wollte auspacken und er wollte das nicht, weil das gerade Wahlkampf war 2016. Und das Gefährliche für ihn ist, dass er dieses Geld offenbar nicht richtig verbucht hat und eine Verschleierung einer solchen Buchung ist eine Straftat. Der Richter sagt, Trump hat das gemacht, um schlechte News über ihn zu blocken, die hinderlich für seinen Wahlsieg gewesen wären. Insofern hat Trump durch dieses Tarnmanöver angeblich unerlaubt seinen Wahlkampf gepusht. Und Trump sagt, das stimmt nicht, ich bin unschuldig. Er bestreitet nicht, das Geld gezahlt zu haben, aber er streitet die Affäre ab.
Für wie gut halten Sie denn dann die Chancen der Staatsanwaltschaft?
Das ist schwer zu sagen. Auch ehemalige Staatsanwälte, mit denen ich darüber geredet habe, sagen, der Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, der macht etwas, an das sich andere vor ihnen nicht gewagt haben. Das FBI hat die Finger davon gelassen. Braggs Vorgänger hat die Finger davon gelassen. Alvin Bragg will deutlich machen, dass die Zahlung an Stormy Daniels kein Einzelfall war, sondern ein System dahinter steckte, mit dem Trump auch andere für ihn negative Informationen unter der Decke gehalten hat. Deswegen hat Bragg Informationen zu zwei Schweigegeldfällen auch eingebracht, in diesem Prozess, auch wenn die nicht unmittelbar jetzt Gegenstand der Anklage sind, diese Zahlungen, die da auch noch zur Sprache kommen sollen, flossen an eine weitere Frau, an einen Playmate und an einen Pförtner.
Also da versucht man so ein bisschen was zusammenzubauen. Jetzt ging das los mit der Auswahl der Geschworenen, auch ein sehr kompliziertes Verfahren. Insgesamt, glauben Sie, verzögern, spielt Trump in die Karten und wann können wir überhaupt ein Urteil oder sowas Ähnliches erwarten?
Ein Urteil können wir offenbar im Juni erwarten. Davon wird ausgegangen. Bis zu 2 Wochen soll die Juryauswahl dauern. Dann startet der eigentliche Prozess. Für den sind 6 Wochen veranschlagt, wenn alles geplant läuft. Und das Urteil rasselt Donald Trump dann also in die Hochphase seines Wahlkampfs. Ob das gut oder schlecht für ihn ist, das weiß keiner.
Aktuelle Informationen von Antje Passenheim aus New York waren das zum Auftakt des Schweigegeldprozesses gegen Donald Trump. Wie gesagt, es wird spannend Mitte des Jahres. Bleiben uns noch die Wetteraussichten für diesen Montagabend. Ja, Schauer und Gewitter sind angesagt. Aus dem Südwesten kommen die. Es kann auch schwere Sturmböen zum Teil geben. In der Nacht zum Dienstag ziehen die dann ab. 2 bis 6 Grad in der Nacht und morgen früh die Temperaturen. Und dann morgen Dienstag dichte Wolken, bisschen Sonnenschein, immer mal wieder Schauer. 7 bis 11 Grad. Aprilwetter eben. Am Mikrofon war Jochen Marmit. Ich danke und sag's.